Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Heute aus einer ganz besonderen Location. Ich befinde mich in England und bin gemeinsam mit der wunderbaren Betty Heller, Quantenheil-Hypnose-Praktizierende und Autorin, hierher gereist, um niemand Geringeren zu besuchen als den Astralreiseexperten oder Experten für außerkörperliche Erfahrungen Jürgen Ziebe. Wir sind natürlich Jürgens Einladung gefolgt und nicht einfach hier eingebrochen und haben ganz spontan entschieden, dass wir unsere, so wie ich glaube, recht interessanten Gespräche doch zum Teil auch vor laufender Kamera führen können, um ja meine Zuschauer und Zuschauerinnen daran teilhaben zu lassen. Und ich glaube, das wird sehr spannend. Heute geht es thematisch insbesondere um die niederen oder unteren Astralebenen, zu denen Jürgen sehr viel zu sagen hat. Hallo liebe Betty, hallo lieber Jürgen. Ich freue mich enorm, in dieser kleinen, illustren Runde dabei sein zu dürfen.
Ja.
Wie ich in der Anmoderation schon gesagt hatte, haben wir uns hier bei Jürgen in England getroffen, um einmal so ein bisschen unsere Erfahrungen abzugleichen, um über Möglichkeiten zu sprechen, Erfahrungen vielleicht auch zu interpretieren. Und jeder von uns nimmt natürlich sehr individuell wahr. Der Anlass heute ist der, dass wir in dieser Episode über die sogenannten unteren Astralebenen sprechen möchten. Oder da fangen wir mal an, denn da scheint der meiste Klärungsbedarf zu sein. Jürgen hat dieses fantastische Buch geschrieben, Elysium entschleiert. Und ich habe im Laufe der Zeit, ich habe ja auch schon eine Sendung drüber gemacht, immer wieder E-Mails bekommen, dass dort Abbildungen zu finden sind, die manchen Menschen so ein bisschen Unbehagen machen, um das Wort Angst hier mal außen vor zu lassen. Denn die Darstellungen, die Jürgen gewählt hat, sind ja die spiegeln seine Wahrnehmung. Und vielleicht kann Jürgen mal anfangen, so ein bisschen über den Prozess zu erzählen und warum diese Art der Darstellung aus deiner Perspektive so wichtig ist.
Ja, also für mich war es von vornherein wichtig, als ich mit den Astralreisen anfing, ein Bild der Realität zu machen, also als Reporter sozusagen meiner außerkörperlichen Erfahrung, irgendwie die ganze Realität zu umfassen. Ich muss von vornherein sagen, dass die Abbildung der negativen Sphären ein sehr winziger Prozentsatz sind von dem, was die wirklich größere Wirklichkeit ausmacht. Ich würde sogar sagen, die Mehrzahl der Menschen, die ein normales Leben führen, die werden überhaupt nicht mit dieser Seite irgendwie konfrontiert werden. Es dreht sich hier darum, in meinen Abbildungen, um die Korruption des menschlichen Geistes. Zum Beispiel Leute, die nur auf negative Aspekte des Lebens fokussiert sind, die haben eher die Möglichkeit, in diese finsteren Bereiche abzusinken. Und meistens sind diese Bereiche nur zeitlich bedingt. Also zum Beispiel, wenn wir in einen Angstzustand geraten oder in Bedrohungszustand, dann sind wir mit diesen negativen Aspekten konfrontiert. Die sind also auch schon in unserem Unterbewusstsein und die spiegeln einfach unsere Erfahrungen, die wir gesammelt haben über mehrere Leben hinaus wieder. Und die sind in jedem Menschen im Unterbewusstsein verankert. Und Carl Gustav Jung hat das als die Schattenseite der menschlichen Psyche bezeichnet. Also wir haben die alle und wir müssen uns damit irgendwie abfinden. Und in meinen Astralreisen musste ich durch diese Region durch, weil wir, wenn wir in das höhere Bewusstsein eintreten müssen, müssen wir mit diesen ganzen Schattenseiten total vertraut sein und auch sie überwunden haben. Also dass das dann überhaupt keine Gefahr mehr für uns bildet, irgendwie da abzugleisen in der Richtung. Und das ist das Gute bei der Meditation, dass wir uns auf Liebe fokussieren, auf die Wahrheit, auf die Klarheit des Geistes, des gesunden Menschenverstandes und so weiter. Und dann sind wir auf einer Spur, die uns in die Klarheit und das Licht führt. Also ich sehe keine Gefahr für normale Leute, irgendwie in diesen Regionen irgendwie stecken zu bleiben oder irgendwie sogar damit konfrontiert werden. Ich hatte zum Beispiel persönlich, als ich bei der Bundeswehr war, wurde ich mit diesen Schattenseiten besonders vertraut gemacht, weil es mir ein unheimliches Unbehagen ausgelöst hat. Diese ganze spirituelle Situation, wo ich als Wehrdienstverweigerer mich da beworben hatte. Und da kam zum ersten Mal die Schattenseite aus, die ich in meinen Bildern im Malen ausgedrückt habe, nicht? Und damit irgendwie mich konfrontiert hatte. Und das war, ich habe diesen ganzen negativen Aspekt als gegeben schon mal angenommen und ihn auch nicht irgendwie als negativ unbedingt bewerten, sondern nur als ein Teil meiner Natur. Und dadurch habe ich mich schon ein bisschen frei gemacht von der Kontrolle dieser negativen Seiten. Wie seht ihr das denn?
Ja, also ich kann dazu nur sagen, in meinen Hypnosen ist das auch so, dass es eigentlich eher ein geringer Teil der Anhaftung sind, die negativ orientiert sind oder negativ schwingend sind. Sie sind aber nun mal doch da. Und nach dem Tod können die schon mal durch ein Trauma oder durch eine Verwirrung in untere Astralebenen runterrutschen sozusagen. Aber wenn man die mit Liebe betrachtet und mit Liebe anspricht und ihnen eine Möglichkeit gibt, also ihnen erstmal zu erklären, du hast die Möglichkeit, dich selber aus dieser Vibration zu befreien, indem du zum Beispiel verstehst, dass du dieser Persönlichkeit nur anheimgefallen bist, immer noch. Du bist aber mehr als diese Person, die was auch immer erlebt hat, während oder vor dem Tod. Wenn du also diese Persönlichkeit loslässt und das nur als eine Erfahrung endlich akzeptierst als nur eine Erfahrung und nicht als eine ultimative Wahrheit, dann kannst du dich daraus befreien und dann kann man denen auch helfen und dann geht das auch ganz schnell. Und wie du auch schon sagtest, das ist gar keine große Sache. Also es muss nicht eine lange, lange Zeit sein, die in den unteren Astralebenen oder Welten dann verbringen müssen. Ja, so, das ist meine Erfahrung dazu. Ne? Also alles halb so wild.
Ich denke auch, dass wir diesen Zeitfaktor hier nochmal erwähnen dürfen. Wir betrachten das immer aus einer Perspektive, in der lineare Zeit und auch Raum Teil unserer Realität sind. Und die Astralwelten sind schon ein bisschen anders gestrickt. Auch da, je nachdem, in welcher der vielen unterschiedlichen Frequenzbereiche man sich befindet, ist ein gewisses Zeitgefühl und auch eine Art Dualität zu erkennen. Aber es funktioniert nicht so wie bei uns. Es hat einen anderen Rhythmus. Es tickt anders und es stellt sich auch anders dar. Und wenn wir jetzt eine Erfahrung machen und begegnen meinetwegen einem Wesen in der unteren Astralebene, was vielleicht kommuniziert oder uns darstellt in irgendeiner Form, ich bin schon seit dem Mittelalter hier. Das ist nicht unbedingt eine Aussage, die so ein Wesen macht, ne, weil das Wesen weiß nicht, was ist das Mittelalter, weil es war ja der präsente Moment, der einfach jetzt geblieben ist. Das ist ein Fortdauern im Moment und da ist kein Verstand, der sagt, okay, ich bin jetzt so und so viele Jahre hier. Die Wahrnehmung, zumindest aus meiner Perspektive, ist nicht linear geprägt, sondern nur von der Erfahrung, die sich dort immer eigentlich in gewisser Weise im Kreis dreht. Meine Betrachtung oder mein Erleben ist, dass in der spezifischen Frequenzebene, wo sich eine Entität oder ein Wesen befindet, keine große Evolution stattfindet, sondern eher so ein bisschen ein Loop, ein sich im Kreis drehen, dann immer wieder das gleiche Erleben.
Genau.
Und das beschränkt sich aber auf wenige, auf einen kleinen Radius, sage ich mal.
Ja, ich habe auch gemerkt, zum Beispiel die Fokussierung, nicht, oder die Addiction, die Sucht, dass man sich also an einem Problem festklammert, die Sache schwieriger macht. Aber in Wirklichkeit kann es ganz wenig Energie benutzen, um sich aus diesem negativen Mindset irgendwie zu befreien. Und zwar das Beste, was ich immer wieder anspreche, ist das Gefühl der Liebe.
Ja.
Sogar wenn wir uns mit negativen Gedanken befassen, ein Gefühl der Liebe zu erzeugen oder der Dankbarkeit oder des Wohlwollens und so weiter, ist eigentlich schon die Energie, die wir, von der wir Gebrauch machen können, um uns von dieser negativen Anhaftung irgendwie zu befreien. Und zwar zum Beispiel, meine Frau ist Psychotherapeutin und die arbeitet mit Menschen, die einen Angehörigen verloren haben und dadurch in ein Trauerfeld gehen, nicht? Und ich sage immer, Leute, die zu mir kommen und sagen, ich habe jetzt jemanden verloren und der Schmerz ist unerträglich, möchte mich am liebsten selber dazugesellen, aber in Wirklichkeit verlieren wir keine Menschen. Und die Tatsache ist, wenn wir anstatt den Gedanken nachzulaufen und den Gedanken der Trauer anhaften oder des Verlustes, dann einfach dieses Gefühl in Liebe umzuwandeln, und zwar, dass wir uns davon gewahr werden, dass unser Angehöriger noch immer bei uns ist und dass wir den genauso lieben, wie als wenn er noch am Leben war. Und das ist die Realität, die sich dann auch bei unseren Angehörigen bemerkbar machen wird. Die empfinden die Liebe und dann hört diese Trauer aus, die kann sich dann sehr leicht in eine Gewahrsamkeit des Kontaktes verwandeln. Dass wir dann sogar, wenn wir das pflegen.
Gerade dann erst ist der Kontakt für
dann,
sie möglich.
Dann können wir wirklich auch einen Kontakt herstellen und das Gefühl des Verlustes überhaupt nicht so erleben.
Die kommen nicht durch die Trauer durch, der Hinterbliebenen. Mm. Aber wenn das Herz sich öffnet, dann können die besser mit uns kontaktieren.
Ja, genau. Und das ist meine Erfahrung. Zum Beispiel, so habe ich dauernd immer wieder zu meiner Mutter Kontakt, obwohl ich sie nicht sehe kann, nur in außerkörperlichen Erfahrungen, wo ich sie dann auch umarmen kann. Aber ich weiß, wenn ich jetzt an sie denke und das Gefühl hier erzeuge, dann fühle ich auch ihre Gegenwart. Da an diesen Bewusstseinszustand muss man sich irgendwie versuchen zu gewöhnen, um den als Realität zu erfassen.
Ja, einer meiner großen Vorbilder, sag ich mal, oder Lehrer ist ja der William G. Baldwin heißt er, der dieses SRT ins Leben gerufen hat, also Spirit Releasement Therapy, für die, die da jetzt nichts mit anfangen können. Und der hat immer so schön gesagt, die Seelen, die rübergehen und traumatisch rübergehen, die sind gefangen in einem frozen Timeframe, einem eingefrorenen Zeitrahmen, da komme ich wieder zu dir, da hast du recht. Für die bleibt die Zeit des Todes einfach wie eingefroren.
Mhm.
Und du sagtest ja, die machen keine Entwicklung. Und genau das habe ich auch so erlebt oder kann das so bestätigen. Mhm. Die bleiben in diesem eingefrorenen Zeitrahmen. Und dann kommt jemand von außen, entweder astral oder in meinem Fall durch die Hypnose, durch den Klienten jemand und sagt, hallo, kann ich dich da ein bisschen lockern? Kannst du dein Bewusstsein ein bisschen ausweiten, um aus diesem gefrorenen, traumatisierten Zustand jetzt rauszukommen?
Ja, ich habe da auch ein ganz praktisches Beispiel, das ich in meinem Buch aufgeführt habe. Ich hatte eine Frau gefunden durch eine Astralreise, die in einem Betonzimmer eingekerkert war. Da war keine Tür drin, kein Fenster, nichts. Und sie sagte, ich bin hier total eingekerkert und für mich gibt es keinen Ausweg. Und ich sagte, wieso denn nicht? Ich bin doch hier reingekommen, da muss man doch auch rauskommen können. Und dann bin ich verschwunden und als ich wiederkam und sie aufsuchen wollte, war sie weg. Die Betonzelle war auch nicht mehr da. Das ist also alles im Bewusstsein des Einzelnen.
Genau.
Ja, ich habe Ähnliches erlebt, was du gerade beschrieben hast, Jürgen, in einem Fall eines Jungen, der vielleicht aus meiner Perspektive 7 oder 8 Jahre alt war und sich unter einem Treppenabsatz in so einem kleinen Kabuff zeigte. Das heißt, zeigte, ich habe ihn dort wahrgenommen und habe diese Begegnung sehr gezielt gesucht, habe mich führen lassen zu dem Ort, an dem ich am besten unterstützen kann. Das war meine Absicht seinerzeit. Und ich habe dann immer auch in meinem Auftrag sozusagen diese Datensammlung, wo ich versuche zu schauen, wie heißt der Junge, in welcher Zeit hat er gelebt, was sind vielleicht die Hintergründe seiner Geschichte. Und manchmal kommt die Information, manchmal bleibt es aber auch einfach stumm. In diesem Fall war da nicht sehr viel Information. Das war eine Zeit, wahrscheinlich Anfang des 20. Jahrhunderts in etwa, was mir aus meiner Perspektive natürlich erstmal so einen kleinen Schrecken gibt, weil ich es linear betrachte und denke, oh mein Gott, der Junge ist schon über 80 oder 90 Jahre dort. Aber in der Wahrnehmung des Jungen ist es nur so, ich verstecke mich hier. Ich verstecke mich hier vor einer Gefahr, die mir im Haus droht. Ich weiß die Geschichte jetzt nicht mehr im Detail, aber es war eine Bedrohung im Haus und ich meine mich zu erinnern, dass die Eltern damals umgebracht worden sind und der Junge sich versteckt hat und ist letztendlich, unter was für Umständen auch immer, das habe ich nicht herausgefunden, unter diesem Treppenabsatz gestorben. In seiner Wahrnehmung war das immer noch das Verstecken. Es war keine Bewusstheit dafür, dass er verstorben ist. Es war sicherlich kein angenehmes Gefühl, sondern es hat mir schon ein Gefühl von Unsicherheit oder auch Angst gespiegelt. Aber nicht linear über 90 Jahre, sondern der Junge erlebt nur diesen Moment. Wie so eine Art kleine, ja, immer wiederkehrender Moment, der in sich abgeschlossen ist und wieder von vorne beginnt, aber keine Erinnerung an den Moment davor da ist. Das ist so die Erfahrung, die ich immer wieder mache. Da scheint nur ein kleiner Radius zu sein, wie ich schon gesagt hatte, an Erinnerung. Und der Moment wiederholt sich dann immer wieder. Ich weiß, wir sprechen hier über ein Thema, was gerade von vielen Jenseitsmedien als kontrovers betrachtet wird. Weil in vielen Ausbildungen in der medialen Arbeit wird tatsächlich vermittelt, jede Seele geht ins Licht. Und es gibt nur Schwarz und Weiß sozusagen. Es gibt hier unsere irdische Realität und es gibt die sogenannte geistige Welt. Aber als Astralreisende und auch Betty in ihrer Arbeit, wir wissen, da gibt es sehr viele Nuancen. Es gibt nicht nur den Kasten und den Kasten, sondern es ist sehr verschachtelt. Vielleicht kannst du, Jürgen, mal so deinen Eindruck von der Beschreibung der unterschiedlichen Realitäten geben. Was ist die Astralwelt? Ja. Was macht die aus? Und was kommt danach?
Ja, also erstmal muss ich sagen, dass es so viele Astralwelten gibt, wie es Menschen gibt. Wenn wir jetzt sagen, wir mal, wir haben jetzt 8 Billionen Milliarden Menschen hier, für uns gibt es also wenigstens 8 Milliarden Astralerfahrung. Und deshalb, ich mache das immer wieder vom Bewusstsein des Einzelnen abhängig. Worauf ich mich fokussiere, das ist meine Realität. Und deshalb ist das von jedem Einzelnen abhängig, was für eine Astralwelt sie erfahren. Und das Beste, was ich vorschlagen könnte, um für Leute sicher zu machen, dass sie eine angenehme Nachleben haben oder eine angenehme Jenseitserfahrung, wenn sie schon jetzt anfangen, am Morgen, wenn sie aufstehen, mit einem Gefühl der Wertschätzung, des Wohlwollens, der Dankbarkeit den Tag schon anfangen und tagsüber sich immer wieder daran erinnern, was das Herz fühlt. Das Herz sollte immer irgendwie eine Anbindung an eine Freude haben, an der Wertschätzung oder nicht, dass man Wohlgefallen findet an der Welt und sich nicht auf Gedanken stützt, die irgendwie aus der Vergangenheit kommen oder an irgendetwas Negativem ankleben, sondern wenn das stattfindet, sollte man immer irgendwie das Herz ansprechen und sagen, ja, kannst du irgendwie mit dem Herzen was Gutes demjenigen geben oder dem Gedanken, nicht dem Gedanken Liebe schenken. Und ich finde, bei uns fängt das jetzt schon an, wo wir jetzt leben, irgendwie das Gefühl der Dankbarkeit, der Liebe irgendwie zu entwickeln und zu entfalten, weil es auch die wirkliche Wirklichkeit ist. Diese ganzen Schattensachen sind eigentlich nur Illusionen, die aus den Gedanken ernährt werden, nicht? Und an diesen Gedanken braucht man sich nicht festhalten. die Gedanken sind eigentlich schon immer in der Vergangenheit. Die sind nicht wirklich, das sind schon immer Illusionen. Und diese Fokussierung, wo wir darauf bestehen, uns an das Negative anzuklammern, das ist eigentlich, sollte uns sagen, das ist eigentlich schon eine Illusion. Und so sehe ich das. Also deshalb, was ich in meinem Buch beschrieben habe am Anfang, ist einfach nur Menschen, die sich an dem Negativen anklammern und die nach dem Negativen süchtig sind, zum Beispiel Eifersucht, Neid, Gier, alle diese negativen Emotionen, die uns einiges versprechen, aber es nie halten können. Nicht? Und deshalb würde ich sagen, die negativen Ebenen, die ich erfahren habe durch meine Astralreisen, sind einfach Fokussierungswelten, wo die Leute darauf bestehen, diese negativen Ebenen lebendig zu halten.
Ja, und wir dürfen uns so ein bisschen auch von dem klassischen Bild, glaube ich, verabschieden von Gut und Böse.
Auf jeden
Denn
Fall.
Nicht jeder, der, sage ich mal, aus unserer menschlichen Perspektive ein Böser ist, landet automatisch auch in den unteren Astralebenen. Und nicht jeder, der ein Guter ist, landet automatisch in den oberen Astralebenen, wo das Weiterleben sozusagen ein bisschen angenehmer ist. Mhm. Sondern da spielen eine Menge Faktoren eine Rolle. Eben das, was du gerade erklärt hast, Jürgen, natürlich ganz explizit. Aber vielleicht auch, mit was sind wir behaftet generell in unserer Historie? Und ich wage mich da so ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, das geht vielleicht auch über eine Lebenszeit hinaus. Weil wir auch sehen,
jeden Fall.
Gruppen
ja. kommen meine Erfahrung, ja.
und Resonanzfelder schaffen, jeder für uns. Und vielleicht auch schon Resonanzfelder mitbringen in unsere Inkarnation.
Ja.
Und wir dürfen sehr aufmerksam einfach sein in unserem täglichen Leben, um zu sehen, wie bin ich unterwegs? Daran kann ich schon, glaube ich, feststellen, habe ich eine Sucht? Das ist ein Indikator dafür, dass irgendwas nicht gesund ist im System. Ob es auf körperlicher, mentaler oder geistiger Ebene ist oder eben auch darüber hinaus. Oder bin ich in einem negativen Gedankenfeld gefangen?
Sehe ich mich als Opfer?
Angstzustände.
Die sich wiederholen immer wieder, ja. Genau.
Und auch, wie fütter ich das vielleicht auch?
Ja.
Was für Bedürfnisse habe ich, um in meiner Komfortzone zu bleiben?
Ja.
Denn auch so etwas Dunkles kann Komfort bieten.
Ja.
Es ist ja eine Art Gewohnheit.
Ja.
Und wir haben heute Morgen, die Betty und ich, ein Gespräch gehabt über eine Bekannte, die in so einer Schleife sich befindet und ihre Lebensumstände, ja, sie hat sie sicherlich selber manifestiert auch, aber hat diesen Weitblick nicht, dass es eine Möglichkeit gibt, auch da rauszutreten. Aus der Komfortzone, die nicht sehr schön ist, für sie nicht, für die von außen Betrachtenden nicht. Das geht natürlich, man kann Dinge verändern. Die Bewusstheit dafür, dass was nicht in Ordnung ist, ist der erste Schritt. Und dann kann man schauen, kann ich das in Eigenbegleitung oder selbstbegleitend machen oder brauche ich vielleicht Unterstützung dabei?
Ja, das stimmt. Ich meine, bei mir kommt häufig die Frage auf, wenn Leute anschreiben, wie machst du das mit der Meditation, wie geht das, wie kannst du das überhaupt so einrichten, dass die Meditation sich so vertieft und so weiter. Und wie machst du das mit den Gedanken? Nicht? Manchmal kommen immer wieder Gedanken auf. Und ich sage dann, meine Gedanken sind meine Kinder. Nicht? Die erzeuge ich, die nehme ich an oder die adoptiere ich. Und wenn man die Gedanken wie seine Kinder behandelt, mit Liebe anstatt mit Strafe, dann werden sie ganz ruhig.
Das ist so schön. Ich muss da kurz reingrätschen, sorry. Ich sag meinen Klienten immer, wenn die Gedanken kommen, also wenn du dich entspannst und du merkst, aber da kommen wieder die Gedanken, dann sagt dein Verstand vielen lieben Dank. Du tust nur deine Pflicht, aber das hat Zeit bis später. Und gib dann immer das Beispiel, so ein Verstand ist wie ein Kind, was jetzt unbedingt seine Schokolade will.
Ja, ja,
und da sind zwei Erwachsene, die sich aber jetzt unterhalten wollen.
Ja.
Und dann sagt man ja auch nicht auf gut Deutsch, verzupf dich da jetzt mal. Ne? Sondern Man sagt ganz liebevoll, hör mal, gleich kriegst du deine Schokolade.
Ja, genau.
Aber jetzt unterhalten sich erstmal zwei Erwachsene. Ja. Und so sehe ich das auch mit dem Verstand.
Ja, und so entsteht auch die Kontrolle in der Meditation, dass man häufig traditionell sagt man, ja, du musst deine Gedanken kontrollieren, deinen Geist kontrollieren und so weiter. Fokussiere dich nur und lass nichts anderes irgendwie in den Spielraum rein. Mhm. Braucht man
nicht.
Genau. Man braucht nur Verständnis und, genau. Und seinen Gedanken sagen, ja, okay, nicht. Und die beruhigen sich dann ganz einfach, weil die auf einmal deine natürliche Autorität ansehen. Und du bist dann wirklich in Kontrolle. Und die Meditation entfaltet sich ganz natürlich. Genau. Und auch du bist dann Herrscher deines Selbst. Dann,
ja.
Nicht? Und das, so sollte man alle irgendwelche Ängste, die auf einem zukommen, man sollte die so ansehen wie Kinder. Ja, beruhige dich, nicht? Ist schon alles gut. Und dann entsteht bei dir selbst die Autorität des höheren Selbstes.
Mhm.
Und das wird immer stärker, je mehr Liebe man diesem Ängsten entgegenbringt.
Genau.
Nicht? Und dann so entsteht Selbsterfahrung. Und
Widerstand kostet ja auch immer Kraft. Nicht?
Ja,
also
genau.
Wenn du immer in den Widerstand gehst zu deinen Gedanken, dann erschöpft einen das. Ne? Statt zu sagen, ihr dürft alles, es darf alles jetzt da sein.
Ja.
Ne?
Und die haben ja auch was zu sagen, die Gedanken.
Natürlich.
Ne? Die sollte man ja auch ernst nehmen.
Ja.
Nicht? Und manchmal kommen ja auch unheimlich gute Sachen dabei raus.
Ja.
Einige Sachen sind, einige Gedanken können unheimlich powerful sein und sehr stark. Die können zu Inspiration führen und unser Handeln irgendwie positiv beeinflussen, nicht? Deshalb, man sollte die nie irgendwie ablehnen oder verdammen, sondern...
Wie machst du das denn ein? Also, würde mich jetzt mal interessieren, wie machst du das denn mit deinen Gedanken, wenn die kommen? Und du möchtest meditieren, oder?
Ich schaue sie mir an erstmal. Ne? Was wollen sie mir sagen? Und wenn es Gedanken sind, die jetzt nicht im Thema in irgendeiner Weise verankert sind, dann lasse ich sie ziehen. Ich arbeite gerne auch mit einem Mantra, wenn ich merke, da kommt Tagesgeschäft, nenne ich das dann immer so ins Spiel in der Meditation. Dann nutze ich ein Mantra wie zum Beispiel, ich bin.
Ja,
im Rhythmus
schön.
Meines Atems.
Ja, ja.
Und wenn ich das so dreimal gesagt habe, dann ist erstmal das Feld wieder klar. Aber es wäre utopisch anzunehmen, dass jetzt so der Durchschnittsmensch, der nicht auf Meditation wirklich trainiert ist und intensiv meditiert, dass der ja von jetzt auf gleich seinen Gedankenapparat abstellen kann. Das kann ich auch ehrlich gesagt nach 25 Jahren nicht.
Das
ist einfach Teil unseres Menschseins, unseres Apparatus.
Ja.
Und das ist okay, ist eine Frage, wie gehe ich damit um? Lasse ich mich von den Gedanken leiten oder kann ich meine Gedanken?
Ja, und außerdem muss man sich erstmal dieser Tatsache klar machen, dass nicht alle Gedanken deine Gedanken sind. Wir sind in einem Gedanken-Aquarium, wo viele ist genauso wie die Radiowellen, die wir empfangen.
Ja.
Nicht?
Ja.
Gedanken sind überall da. Zum Beispiel, als ich anfing, Astralreisen zu machen, bin ich in ein Netzwerk geraten. Und ich sagte, er hatte dieses Netzwerk der Kummergürtel der Erde genannt.
Ach Gott, ja.
Nicht? Da ist ein Kummergürtel um die Erde herum gelegt, der aus den Sorgen, den Ängsten, den negativen Gedanken der Menschheit besteht. Also das ist eine dunkle Schicht. Und ich habe die am Anfang besonders so erfahren, dass da irgendwie so ein Netzwerk um die Erde herumgelegt war, dass ich da so ausgedrückt habe, als wenn das Hochspannungsdrähte wären.
Mhm.
Und ich musste eine Lücke finden, um da durchzukommen. Nicht? Bis ich dann gemerkt habe, dass ich meine Wahrnehmung auf eine positivere Seite fokussieren kann. Und dann war das Netzwerk einfach nicht mehr da.
Ja, es ist interessant, dass du das erwähnst. Mono hat Ähnliches berichtet. Mhm. Er sprach von einem sogenannten M-Band, was er durchdringen musste. Aber ich hatte nie komischerweise diese Erfahrung, dass das ein Hindernis für mich war.
Ja.
Ich habe es tatsächlich eher als so eine Art Störfeld auch wahrgenommen.
Ja.
Aber mit der Veränderung der eigenen Frequenz scheint das für mich dann einfach zu verschwinden.
Mhm. Mhm. Ja, und die andere Sache ist auch diese Gedanken, die schon in unserem Umfeld sind. Wir werden dafür besonders empfindlich, wenn wir eine Sympathie bei uns schon entwickeln auf negativer Weise. Dann ziehen wir uns diese anderen negativen Gedanken zu und glauben dann, das sind unsere Gedanken. Mhm. Und so bilden sich also Glaubenskonzentration in der Welt, wo Leute irgendwie sympathische Gedanken einsammeln.
Ja, genau. In meiner Arbeit wäre es ja dann zum Beispiel auch das Mentalfeld der Anhaftung.
Ja, ja, genau.
Und du denkst, das sind deine und eigentlich sind das nicht deine, aber du bist mit im Netzwerk.
Genau. Und das muss man sich erstmal klar machen. Mhm. Und so entstehen auch so Glaubensgruppen oder politische Gruppen, nicht religiöse Gruppen, die ziehen sich gegenseitig an. Und ich habe das auch in meinem Film gestern versucht darzustellen, die Gedankenwelt, nicht? Die kann man sich wirklich anschauen, wenn man auf den höheren Astralebenen ist. Und deshalb, wenn man sich schon mal darüber klar sind, dass du für die Gedanken nicht unbedingt die Verantwortung hast, sondern dass du dir darüber klar sein musst, ob du die Gedanken haben willst, ob du die Anhaftung dieser Gedanken wirklich willst, nicht? Dann kann man die loslassen und einfach mit Liebe und Wohlwollen die einfach ausschalten.
Ja, die Herzensenergie, die du vorhin erwähnt hast, das ist ja so ein bisschen, ich sag mal, so ein abgenutztes Wort, ne? Mhm. Auch auf die Gefahr hin, aber wenn ich Anhaftungen entdecke, die wirklich sehr aggressiv sind, auch in ihren Äußerungen, dann merke ich, dass ich im ersten Moment menschlich reagiere und so sage, ey, ne?
Ja.
So komm du mal, ne? Aber in dem Moment, wo ich ein kleines Schlupfloch finde und ich dann bei mir auch sozusagen, ach Mensch, guck mal, ne? Mensch, der ist doch einfach nur verwirrt.
Ja.
Und jetzt geh doch nicht auf seine Energie ein. Ja. Und dann bei ihm ein Schlupfloch finde. Ja. Das ist manchmal wirklich ganz subtil.
Ja.
Und dann bricht ganz viel auf. Bei mir, ich kriege auf einmal so eine Liebeswelle und die bekommt die Anhaftung dann auf.
Ja, ja.
Und auf einmal hört er mir zu, was er vorher nicht gemacht hat. Und dann können wir ihn aus diesem, ne, wie gesagt, eingefrorenen Zeitrahmen ein bisschen rauslockern. Also da gebe ich dir absolut recht, die Herzensenergie bei sich, die muss man wirklich etablieren.
Ja, ne? Pflegen.
Etablieren und pflegen, genau.
Ja. Ja. Oliver?
Ja, ich bin da ganz bei euch. Ich glaube, dem muss ich auch gar nichts dazufügen. Ich würde aber gern nochmal zu den Kreis so ein bisschen schließen und nochmal auf deine Darstellungen zurückkommen bei Elysium Entschleiert. Es ist ja dein persönlicher Eindruck. Ne? Mhm. Ich glaube, das darf man auch erwähnen. Ne? Da ist nichts in Stein gemeißelt, sondern unsere Wahrnehmungen sind geprägt von den Daten, die wir schon in unserem Schatz haben und tragen und die nutzt unser System zur Interpretation.
Mhm.
Und für mich ist die Darstellung, wenn ich Jürgens Buch betrachte, ich erkenne das sofort.
Mhm.
Ich erkenne das wieder, aber es heißt nicht, dass es sich für mich genauso darstellt.
Mhm.
Für jeden ist es eine ganz individuelle Sache. Ich bin viel mehr auf der Gefühlsebene unterwegs, auch in diesen Bereichen. Für mich eröffnet sich viel über mein Gefühl und das Visuelle kommt erst später.
Ja.
Es hat sich jetzt vor nicht allzu langer Zeit so ein bisschen geändert für mich, aber das war so mein klassischer Weg.
Mhm.
Und mir ist immer auch sehr bewusst, dass die Bilder, die sich mir dann zeigen, dass ich die auch mit einem, wenn es sowas gibt, gesunden Abstand betrachten kann.
Ja, also für mich war das von vornherein immer so, dass ich ein Reporter bin, zum Beispiel, der ins Kriegsfeld zieht oder ins Elendsviertel, in den Shantytowns und so weiter. Alles, was hier auf der Erde passiert, hat ein Äquivalent. Auf der Astralwelt. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Untergruppe, ein Verbrecherviertel ziehen, wo die Leute Gangsterbanden bilden und irgendwie Narkotika verkaufen wollen und alle möglichen Kräfte einsetzen, um sich durchzusetzen, dann ist das, dann hat das auf der Astralebene genauso eine Widerspiegelung, nicht? Und ich habe das also immer wieder erfahren, zum Beispiel als in Deutschland in den 70er Jahren die Bader-Meinhof-Gruppe aktiv war. Da gab es auch eine politische Astralgruppe, die genau auf der, ja, die war auf derselben Wellenlänge. Und in meinem Buch Vistas of Infinity oder Einblick in die Unendlichkeit, in die Ewigkeit, habe ich eine Erfahrung beschrieben, wo ein Selbstmordtöter, Attentäter, eine Gruppe von Leuten mit seiner Bombe gesprengt hat. Und ich bin in diese untere Astralebene reingestolpert. Und zwar, ich hatte eine außerkörperliche Erfahrung und ich wollte in dem Moment meinen Vater aufsuchen. Aber auf einmal war da eine Kraft da, die sagt, nee, jetzt komm erst mal woanders hin. Und zwar die Verlockung kam dadurch, dass ich immer wieder wissen wollte, was passiert jetzt mit diesen Verbrechern, die jetzt andere Leute umbringen, aber irgendwie das Ideal haben, dass sie was Gutes dadurch tun. Und dieser Konflikt, der hat mich dann in diese untere Astralwelt gelockt. Und das, was ich gesehen habe, war eins der fürchterlichsten Erlebnisse, die ich je gehabt habe. Und zwar war dieser Selbstmordanschläger. Und ich dachte, Mensch, wenn das nur bekannt werden würde, was denn wirklich passiert. Und ich habe also war in dieser düsteren Schicht. Und zwar sah das aus wie im 19. Jahrhundert, so eine abgebrannte Industrieanlage. Nicht? Und da gab es Wolken am Himmel und Blitze und eine ziemlich finstere, negative Atmosphäre. Und da sah ich einen Menschenhaufen, also von Leichen. Und in diesem Leichenhaufen war der Attentäter gefangen. Und das waren nicht wirklich Astralkörper, sondern das waren nur Gedankenformen, die sich da materialisiert haben. Und das Problem war für ihn, dass er nicht da rauskommte. Und das kam daher, dass er seine Gräueltaten nicht mehr rückgängig machen konnte. Und jedes Mal, als er Gott angefleht hat, was zurückkam, war nur die Wirklichkeit. Nicht? Die Wirklichkeit seiner Tat. Und damit wurde er konfrontiert. Das war nicht irgendwie so eine Fantasie von Gott, die jetzt ihm zukommen würde. Es war einfach nur Klarheit und die Realität, die er angebetet hatte. Das heißt also nicht, dass er da drin nun für immer gefangen sein würde, nicht? Weil ich habe dann einen anderen Mann da getroffen, der versucht hat, mit diesen Leuten zu kommunizieren und mit seiner Energie, die aus diesem Gefängnis zu befreien.
Ja, genau.
Und dadurch besteht auch bei diesem Attentäter dadurch auch eine Bewusstseinsumstellung, dass sie dann einsehen, was sie erzeugt haben, dadurch, was ihr Schicksal ist. Und da ist noch eine andere Seite dazu. Auf dieser unteren Astralebene, da waren noch andere solche Terroristen, sagen wir mal. Und die haben mich gesehen. Ich habe versucht auch mit ihm zu kommunizieren. Die haben mich gesehen und haben auf mich geschossen. Mit ihren Kalaschnikows. Und die Kugeln sind nur aus dem
Lauf geploppt
und haben überhaupt nichts angestellt.
Genau.
Ja, und solche Sachen. Also das ist jetzt, für mich war das eine der finstersten Erfahrungen, die ich auf der unteren Astralebene gemacht habe. Und dann gibt es noch andere Sachen, die auch in meinem Buch abgebildet sind. Zum Beispiel die Hässlichkeit der Astralwesen, die ich getroffen habe. Und zwar muss man sich das so vorstellen, dass positive Energie die Menschen verschönert. Nicht?
Genau.
Die sehen schöner aus und harmonischer. Das ist einfach also wie eine Blume, die in der vollen Blüte steht oder verwelkt und dann die Blätter verliert. Nicht? Und ich hatte eine Erfahrung auch in Vistas of Infinity, Blick in die Unendlichkeit, habe ich dargestellt, wo ich auch eine außerkörperliche Erfahrung haben wollte, aber ich wurde abgelenkt von einer Gruppe, die so wie Zombies aussahen. Und das war auch das habe ich dann in meinem Buch so dargestellt. Warte mal, vielleicht kann ich die noch mal kurz filmen. Die sahen dann Die sahen dann so aus wie auf diesem Bild, nicht? Ziemlich hässlich, wie im Horrorfilm, wie Zombies dargestellt werden, nicht? Also mit Hautkrankheit und Elend, die sich kaum bewegen konnten. Und da war eine Gruppe von diesen Leuten, die ich da gesehen habe in meinem Blickwinkel, und da ist mir besonders eine Person aufgefallen, und ich bin auf ihr zugegangen, und als ich auf ihr zuging, ich wusste, das war eine Frau, obwohl vom Äußerlichen konnte man überhaupt nicht sehen, was das überhaupt für ein Mensch war, aber ich hatte sofort das Gefühl von ihr bekommen, was dahinter steckte. Und sie hat mich gefragt, ich habe gefragt, weißt du denn überhaupt, was hier passiert ist? Sie sagte, ja, ich bin in einem Albtraum und ich komme da nicht raus, ich kann nicht aufwachen. Und ich habe ihr dann gesagt, es tut mir leid, du bist nicht im Albtraum, sondern du bist tot. Und als ich das gesagt habe, habe ich sofort ihre ganze Geschichte gesehen. Und zwar war sie in die Prostitution geraten durch Drogenabhängigkeit und die wurde von diesen Gangstern tyrannisiert und gefangen gehalten, nicht? Und wurde dann total absichtlich. Und da hat sich bei ihr ein unheimlicher Hass entwickelt auf ihr Schicksal, auf die Leute. Und dieser Hass, der hat es nicht erlaubt, positive Sachen durchkommen zu lassen.
Ja, ist ein verzerrter Geist.
Ja.
Und dann ist es auch eine verzerrte Erscheinung.
Und als ich das gesehen habe, habe ich sofort vom Herzen her so ein Mitleidsgefühl entwickelt. Ja. Ganz natürlich. Ich habe nicht gesagt, naja, wie Leute normal, wie tut das leid. Und dann habe ich sie in den Arm genommen und dadurch hat sich sofort bei ihr die Haut geklärt.
Transformiert, ja, ja, ja.
Und auf einmal war eine hübsche Person da und ich habe dann noch, die fing dann an zu weinen, nicht? Und ich habe sie dann in den Arm genommen und wir sind dann, ich habe dann mit ihr geredet und wir sind dann spazieren gegangen und so langsam wurde die ganze Umwelt auch immer heller um uns herum und sie wurde immer natürlicher, immer also attraktiver, bis wir dann einen Park gefunden haben, uns dann hingesetzt haben und dann nochmal miteinander geredet haben. Und dann war für mich die Sache vorbei und dann hat ein astraler Helfer sie mitgenommen. Und so kann man, daran kann man sehen, wie schnell sich eine negative Erfahrung umwandeln kann innerhalb von Momenten. Ja. Das braucht nicht unbedingt lange zu brauchen. Und diese Erfahrungen, die waren für mich unheimlich wichtig, nicht, dass man jetzt auch in die tiefsten Abgründe gehen kann und trotzdem seine Energie benutzen kann und die Welt verändern. Und ich habe einen Freund, der ein Buch geschrieben hatte, bewegt sich dauernd in diesen unteren Astralebenen als Helfer.
Okay.
Nicht? Ja, kennst du ja. Mhm. Nicht? Und der bringt die Leute aus dieser dunklen Ebene ans Licht. Mhm. Und zwar braucht man nicht viel, um ins Licht zu kommen. Zum Beispiel, er sagt, er sucht sich vielleicht nur einen Funken oder einen Kerzenschein. Mhm. Und darauf konzentriert er sich, bis er wieder immer größer wird und immer stärker. Und darauf gehen die hinzu. Und meistens an der Stelle kommt jemand aus der höheren Astralebene und nimmt die dann in das Licht.
Ich glaube, es ist hier auch nochmal wichtig für die Zuschauer, dass man versteht, es gibt ganz viel Hilfe für diese Wesen auch. Ne? Also so verloren sind die gar nicht, sondern die werden monitorisiert. Und so wie ich das jetzt oder wie wir das jetzt, nee, gar nicht wahr, ihr macht das über die Astralebene, ich eben hier über diese Ebene, aber wir suchen diesen kleinen Moment der Öffnung, um dann da reinzukommen und das Licht in Form von vielleicht einer Information zu bringen. Ne? Licht muss nicht immer gleich visuell als Licht. Ich komme ganz oft an die ran über Emotionen, da sind wir wieder bei dir.
Ja.
Ne? Dass ich die also mit einem liebevollen Emotion empfange und ihnen auch sage, Mensch, ich mag dich oder das hast du doch verdient. Und dann tut sich auf einmal bei denen emotional was und dann kann ich zugreifen sozusagen. Also Hilfe ist da.
Ja. Und manchmal ist es auch so, zumindest in meiner Erfahrung, dass wenn ich so eine Begegnung habe und es kommt ein Funken Licht rein sozusagen oder helles Bewusstsein, dann erledigt sich das von selbst. Ich bin nicht immer Zeuge einer linearen Geschichte, sondern es ist fast so, es kommt Bewusstheit in die Situation und da sind schon Teams von, wie immer wir sie nennen wollen, geistigen Helfern oder nicht physischen Helfern, die schon in Warteposition waren.
Ja.
Aber die Frage, die viele Leute haben, und die beantworten wir dann in der folgenden Episode, ist, warum können die das nicht von Anfang an, unsere geistigen Helfer? Für heute machen wir mal Schluss. Wir sind jetzt 45 Minuten schon dabei, aber wir freuen uns, das Gespräch in einer weiteren Episode noch fortzuführen.
Okay, ja, machen wir.
Vielen Dank, Jürgen, und vielen Dank, liebe Betty.
Ja, danke, Oliver.
Wir sehen uns nächste Woche.